Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Am Mikrofon ist Ute Meier. Einen schönen Freitagnachmittag wünsche ich. Immer mehr Bereiche des öffentlichen Lebens in Deutschland liegen brach. Wegen des Coronavirus werden Schulen geschlossen, Veranstaltungen abgesagt. Wir berichten, wie in Nordrhein-Westfalen die kleinen Unternehmer darunter leiden und warum in Bayern am Sonntag trotzdem die Kommunalwahlen stattfinden. Außerdem schauen wir ins Saarland, wo mehrere Städte überlegen, ihre Städtepartnerschaften mit Polen aufzukündigen, wegen der Ausrufung sogenannter LGBT-freier Zonen. Das heißt, in manchen polnischen Städten sind Schwule und Lesben unerwünscht. So nach und nach kommt das öffentliche Leben in Deutschland zum Erliegen. Aus Angst vor dem Coronavirus werden immer mehr Veranstaltungen abgesagt. Konzerte, Theateraufführungen, Fußballspiele, Messen. Bis jetzt haben 7 Bundesländer, Bayern, Saarland, Berlin, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen und Nordrhein-Westfalen beschlossen, Schulen und meist auch Kitas bis zu den Osterferien zu schließen. Eine Großveranstaltung, die für diesen Sonntag geplant ist, findet allerdings statt, die Kommunalwahlen in Bayern. Unser Landeskorrespondent für Bayern, Michael Watzke, ist aus München zugeschaltet. Herr Watzke, heute hat sich Ministerpräsident Markus Söder von der CSU zur Kommunalwahl in Zeiten von Corona geäußert. Was hat er denn zu sagen gehabt?
Er hat sämtliche Gerüchte, dass die Kommunalwahl in Bayern möglicherweise abgesagt werden könnte, zunichte gemacht.
Die Kommunalwahl wird stattfinden. Da sind alle Vorkehrungen getroffen. Was wir aber tun werden, wir werden ab kommenden Montag von Amts wegen die Verschickung von Briefwahlunterlagen für Stichwahlen machen.
Das bedeutet, es wird in vielen bayerischen Städten und Gemeinden Stichwahlen geben von 2 Bürgermeisterinnen oder Bürgermeisterkandidaten. Und diese Wahl soll möglichst so stattfinden, dass möglichst wenig Menschen dann ins Wahllokal gehen, sondern sie sollen Briefwahlunterlagen nicht anfordern müssen, sondern sofort bekommen und die dann ausfüllen können und per Post wählen. So hofft man, die Wahlbeteiligung hochzuhalten, aber gleichzeitig zu verhindern, dass viele Menschen zu den Wahllokalen unterwegs sind.
Das betrifft dann die Stichwahlen. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt aber schon heute allen Deutschen, die sozialen Kontakte einzuschränken. Wäre das nicht eine Begründung gewesen, auch diesen ersten Gang der Kommunalwahlen übermorgen abzusagen?
Ja, und bestimmte Länder, beispielsweise Österreich, haben das auch so entschieden. Im österreichischen Bundesland Steiermark beispielsweise sind die Gemeinderatswahlen verschoben worden um 5 bis 6 Monate. Die hätten eigentlich nächste Woche stattfinden sollen. In Bayern ist die Situation so gewesen, dass viele Menschen schon gewählt haben, dass viele Menschen ja auch gerade Briefwahl gemacht haben. Und da wäre dann die große Frage gewesen, wie geht man damit um, wenn eine Wahl nicht einfach 5, 6 Wochen vorher abgesagt oder verschoben wird, sondern wenn sie eigentlich schon läuft und dann annulliert wird. Das wäre sehr schwierig gewesen. Und natürlich kann man argumentieren, dass Menschen, wenn sie in ein Wahllokal gehen, an keiner großen Veranstaltung teilnehmen. Man kann, wenn es Warteschlangen geben sollte, Abstand halten von anderen. Man kann seinen eigenen Kugelschreiber mitnehmen. Und in der Wahlkabine ist man ja sowieso allein. Da muss man ja alleine sein. Also die Ansteckungsgefahr ist bei einer Wahl längst nicht so hoch wie bei einer Konzertveranstaltung oder bei anderen Veranstaltungen mit Hunderten oder Tausenden von Menschen.
Was ist denn mit den ehrenamtlichen Wahlhelfern? Bekommen die irgendeinen besonderen Gesundheitsschutz?
Nein, nach meinen Informationen nicht. Ich habe da nochmal nachgefragt. Da hat man mir gesagt, bei verschiedenen Kommunen, das ist nicht erforderlich, weil die nicht so einen engen Kontakt, sowohl eng im Sinne von Abstand als auch von der Länge, von der Dauer des Kontaktes, nicht so viel Kontakt mit den Wählenden haben, dass das notwendig ist. Also es wird meiner Information nach in Bayern kein Wahlhelfer mit Mundschutz oder gar mit einem Ganzkörperschutzanzug am Wahllokal sitzen. Jedenfalls gibt es da keine Vorgaben von den Behörden.
Könnte es sein, dass der Ausgang der Kommunalwahlen durch die Ausbreitung des Virus in irgendeiner Form beeinflusst wird?
Das ist nicht auszuschließen. Beispielsweise, wenn ältere Menschen, die ja zur Risikogruppe gehören und die auf jeden Fall zu Hause bleiben sollen, nicht wählen gehen, weil sie sagen, das ist mir zu gefährlich, dann würde diese Wählergruppe ausfallen. Natürlich ist das möglich. Ich habe Markus Söder heute nach der Pressekonferenz im Hintergrundgespräch gefragt, ob er glaubt oder ob er schon gehört hat, dass es möglicherweise dann Anträge auf eine Annullierung oder eine Anfechtung dieser Kommunalwahl geben könnte, von welcher Partei auch immer. Er sagt, darüber ist ihm nichts bekannt und er geht auch nicht davon aus, dass das passiert.
Kommunalwahlen gelten ja immer auch als Stimmungsbarometer für kommende Wahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen. Wie steht denn zurzeit die stärkste Partei in Bayern, die CSU, da?
Nicht so gut, wie sie gerne würde. Sie hat bei der letzten Kommunalwahl schon nicht so gut abgeschnitten. Und auch diesmal wird es wohl kein Ergebnis über 40% sein. Das ist etwas, was die CSU sonst früher gewohnt war. Und ich glaube, dass Markus Söder, ich will nicht zynisch sein, aber ich glaube, dass Markus Söder ganz froh ist, dass es jetzt, dass er möglicherweise am Montag nicht die Frage beantworten muss, warum er für seine Partei wieder ein so schlechtes Wahlergebnis eingefahren hat, sondern dass er mit anderen Fragen konfrontiert wird dabei. Also ich glaube, die CSU wird keinen strahlenden Wahlsieg einfahren. Wäre das eine Landtagswahl, dann könnte Söder sich jetzt gerade als zupacken Landesvater, der die Corona-Krise bekämpft und besiegt, präsentieren, aber eine Kommunalwahl, da geht es vor allem um kommunale Fragen. Ich glaube, die CSU wird diese Wahl nicht gewinnen.
Welche anderen Parteien werden denn noch ein gutes Wörtchen bei den Wahlen mitreden können?
Ich glaube, das ist nur eine Prognose oder eine Einschätzung, aber ich glaube, die Grünen werden tatsächlich wohl ein sehr gutes Ergebnis, besonders in den größeren Städten, einfahren. München, da ist damit zu rechnen, dass die Grünen-Kandidatin in die Stichwahl kommt. Also ich glaube, die Grünen werden am Ende der Wahl Sieger sein. Ob die CSU der große Wahlverlierer sein wird, ist unklar. Wird auch davon abhängen, wie die starken Freien Wähler hier in Bayern diesmal abschneiden. Die sind jetzt in Regierungsverantwortung. Da wird es nicht mehr so leicht für die werden. Und natürlich hoffen alle anderen Parteien, dass die AfD möglichst schlecht abschneidet.
Am Sonntag finden Kommunalwahlen in Bayern statt. Das waren Informationen und Einschätzungen von unserem Landeskorrespondenten Michael Watzke. Wegen der Corona-Krise und der vielen abgesagten Veranstaltungen zeichnet sich schon jetzt ein dramatischer Einbruch in der Wirtschaft ab. Finanzminister Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier planen deshalb milliardenschwere Kredithilfen für Firmen. Damit sollen Unternehmen und Arbeitsplätze geschützt werden. Außerdem soll es Stundungen von Steuern geben, erleichtertes Kurzarbeitergeld, mehr Unternehmen sollen Leistungen der Bundesagentur für Arbeit beantragen können. Besonders bedroht von der Krise sind die vielen Selbstständigen, Freiberufler und kleinen Unternehmer. Vivien Leue hat Selbstständige in Nordrhein-Westfalen besucht, deren Existenz bedroht ist.
Düsseldorf-Lohhausen. Im Norden der Stadt, nur wenige Minuten vom Flughafen und der Messe entfernt, steht der Landgasthof im kühlen Grund. Das Restaurant und die angeschlossene Pension gibt es schon seit gut 100 Jahren, so lange wie das Haus steht.
Hallo.
Elke Jährling betreibt den Landgasthof gemeinsam mit dem Besitzer. Der Betrieb ist ihr Leben.
So, dies wird total renoviert. Wir haben extra hier eine Pantry-Küche drin. Das Badezimmer wird gerade neu gemacht.
Die 59-Jährige steht in einem hellen, großen Hotelzimmer. Zwei Betten, eine Ausziehcouch, weiß gefliestes Bad.
Und es ist leider viel Geld ausgegeben und wir wissen dann nicht weiter.
Denn die Gäste, die in den kommenden Wochen hier hätten übernachten sollen, sie haben alle storniert. Das Haus ist leer. Dabei wäre der März ein Monat mit besonders vielen Messen gewesen.
Wissen nicht, wie es weitergeht.
Ähnlich dramatisch die Lage im Hotelhaus am Zoo, 20 Minuten entfernt, nahe der Düsseldorfer Innenstadt.
Ja, die aktuelle Situation ist sehr kritisch. Sie ist massiv gefährdend für das Unternehmen, da mindestens 70% storniert worden sind.
Sagt Otto Ley, der das Hotel zusammen mit seiner Frau seit fast 40 Jahren führt.
Ich habe den Golfkrieg miterlebt, ich habe die Ölkrise miterlebt, ich habe einiges miterlebt. Aber in der Form habe ich es noch nicht erlebt. So gravierend schlimm noch nicht und vor allen Dingen so plötzlich. dass innerhalb von 10 Tagen das Haus komplett leer wird. Sowas haben wir noch nicht erlebt.
Seine Frau sei quasi permanent am Telefon. Mit dem Steuerberater, dem Arbeitsamt, dazwischen Diskussionen mit Gästen darüber, ob Stornogebühren wirklich bezahlt werden müssten.
Sie wehren sich, und zwar massiv. Und das ist ein großes Problem. Wenn wir die Stornokosten schon mal bekommen würden für die laufenden Reservierungen, dann wäre uns wohler. Dann könnten wir schon ein bisschen leichter agieren. Aber das ist eben nicht der Fall.
Stattdessen hat Otto Ley jetzt ein Gespräch mit seiner Bank vereinbart.
Ich gehe mal davon aus, da werde ich einen Überbrückungskredit beantragen, damit es in den nächsten 2-3 Monaten weitergeht.
In ganz NRW sind die Auswirkungen des sich ausbreitenden Coronavirus in der Wirtschaft spürbar. Für viele Kleinunternehmer und Selbstständige ist die Lage schon jetzt existenzbedrohend. Norbert Kosmann fährt seit über 30 Jahren Taxi. Ihm gehört sein Auto, er ist selbstständig.
Ich bin seit heute Morgen 7:30 dran. Jetzt haben wir 5 Uhr, 5 Fahrten.
Und normalerweise?
Doppelte.
Lange könne er das nicht durchhalten. Seine Kosten, Versicherungen, Gebühren für die Taxizentrale laufen ja weiter.
Also wenn das diesen Monat so bleiben sollte, was ja so aussieht, dann wird's schwierig. Dann muss man an die Reserven. Ne?
Aber auch die könnten ihn nicht über mehrere Monate tragen. Seine Angst wächst.
Das ist nicht normal. Ja, das ist wirklich kein Spaß mehr.
So geht es in Düsseldorf aktuell vielen Taxiunternehmern, sagt der Chef der Düsseldorfer Taxigenossenschaft und Vizechef des Taxiverbands NRW, Dennis Klusmeier.
Die Umsatzeinbußen, ich habe aus Berlin gehört, das sind 40%. Bei uns ist es eher zwischen 60% und 80%. Wir haben Kollegen gehabt, die hatten gestern um 17 Uhr noch keine einzige Fahrt in der Tagschicht gemacht. Und das ist schlecht. Dramatisch.
Er erwarte in den kommenden Monaten zahlreiche Insolvenzen in seinem Gewerbe.
Gerade für Düsseldorf, wenn hier keine Messen stattfinden und Leute Homeoffice machen, dann ist natürlich hier nur die Düsseldorfer Bevölkerung da. Und dann wird es eng, weil unsere Menge an Taxen wird im Prinzip auch vorgehalten für den Wirtschaftsstandort und den Messestandort Düsseldorf.
Die fehlenden Messen haben wohl bisher die gravierendsten Auswirkungen. Messebauer, IT-Unternehmen, Dienstleister, Caterer, Hotels und Gastronomen, sie alle leben von den üblicherweise zahlreichen internationalen Besuchern in der Stadt.
Da kommen Sie eben mit durch.
So auch Bäcker Peter Lück. Er backt noch selbst und hat nur eine Filiale, aber die läuft eigentlich prima.
Sonst haben wir sehr viele Lieferkunden.
Hier zum Beispiel die Hotels.
Ohne Ende haben wir eine riesen Liste.
Lück zeigt auf einen DIN A4-Zettel mit gut 20 aufgelisteten Hotels. Hinter vielen steht nichts.
Ja, das war es heute. Das sind alles Hotels. Und das ist heute das 5 und 3. Die kriegen normalerweise 50 und 30.
5 Brötchen statt 50. 3 Brote statt 30.
Ich hatte jetzt Messefirmen. Die sollten ungefähr 800 belegte Brötchen kriegen. Und Ende des Monats hatte ich eine Firma, die sollten so Umsatzvolumen 4.000 Euro. Und dies findet nicht statt.
Der Bäcker zuckt mit den Schultern. Ob ihm Kurzarbeitergeld oder ein Überbrückungskredit über die nächsten Monate helfen könnten?
Das ist, glaube ich, in meiner Größe uninteressant. Ich wüsste doch ja nicht, wie man da drankommt. Muss ich, wenn mal, mit dem Steuerberater reden.
Angst um die Existenz in Zeiten von Corona, Vivien Leue berichtete aus Düsseldorf. Homosexuelle oder bisexuelle Menschen, Menschen, die transgender sind, haben es in weiten Teilen Osteuropas nicht leicht. Homophobe Einstellungen sind hier weit verbreitet. Im nationalkonservativ regierten Polen zum Beispiel haben im vergangenen Jahr mehr als 80 polnische Städte und Kommunen erklärt, dass sie LGBT-freie Zone werden, also dass lesbische, schwule, bisexuelle und transgender Personen nicht erwünscht sind. Im Dezember des vergangenen Jahres hat das Europäische Parlament Polen deshalb wegen Diskriminierung und Hetze gerügt. Und im Saarland überlegen mehrere Partnerstädte, ob sie wegen dieser Diskriminierung die Städtepartnerschaft kündigen sollen. Tonja Koch berichtet.
Armin König ist Bürgermeister der saarländischen Gemeinde Illingen. Die 16.000 Einwohner zählende Kommune pflegt intensive Kontakte nach Frankreich und nach Polen. Darunter ist auch das Städtchen Tuchow im Südosten Polens. Aber die Städtepartnerschaft steht vor einer harten Belastungsprobe, denn Tuchow zählt inzwischen zu jenen etwa 100 Gemeinden, die sich zur LGBT-freien Zone erklärt haben. Das aber gehe gar nicht, sagt Bürgermeister König.
Wir können nicht zulassen, dass Menschen wegen ihrer sexuellen Selbstbestimmung diskriminiert werden. Das wäre ein völliger Verstoß gegen unsere Werte.
Aufgeschreckt wurde König durch die Haltung der französischen Partnerschaft von Tuchow Saint-Jean-de-Bray. Die Kleinstadt an der Loire hat ihre Städtepartnerschaft aufgekündigt. So weit möchte König im Moment noch nicht gehen. Er hat einen Brief an den Stadtrat von Tuchow geschrieben und darin sein Unverständnis gegenüber der homophoben Kampagne zum Ausdruck gebracht. Denn der von der polnischen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit PiS dominierte Stadtrat habe den diskriminierenden LGBT-Beschluss zu verantworten. So König.
Der Stadtrat wird also Gelegenheit haben, eine Stellungnahme uns gegenüber abzugeben. Wir haben aber auch klar angekündigt, wenn diese nicht befriedigend ausfällt, dass wir dann die Partnerschaft aussetzen wollen.
Der Bürgermeister ist nicht der Einzige, der sich die Frage stellt, wie halte ich es mit der Partnerschaft zu Polen? Die Beziehungen des Saarlandes sind vielfältig. Das Land ist mit der Woiwodschaft Podkarpatie verbandelt. Das Karpatenvorland ist eine von 16 Regionen Polens und liegt im Südosten des Landes an der Grenze zur Ukraine. An der Spitze der Region steht ein vom Regionalparlament gewählter Marschall. Und auch dieser hat inzwischen Post von der saarländischen Landesregierung erhalten. Denn die Woiwodschaft sei durch einen entsprechenden Beschluss ebenfalls Teil der fragwürdigen Stimmungsmache gegenüber Schwulen und Lesben, sagt Europaminister Peter Strobel.
Ich glaube, es ist dann wichtig, dass wir nachfragen, wie steht ihr denn dazu? Ich will ja von unseren Partnern wissen, was haben Besucher bei Austauschmaßnahmen zu erwarten, die möglicherweise eine andere sexuelle Orientierung haben, als das dort Mainstream ist. Deswegen glaube ich, muss man unter Freunden auch in der Lage sein, sowas offen anzusprechen.
Ob die Partnerschaften weiterhin mit Leben gefüllt werden können, hänge von der Antwort ab, so Strobel.
Ich glaube, es ist notwendig, dass wir sehr ernsthaft bei den polnischen Partnern hinterlegen, dass das mit uns nicht zu machen ist.
Es steht viel auf dem Spiel. Allein 28 Schulpartnerschaften bestehen zwischen dem Saarland und dem Karpatenvorland. Das ökologische Schullandheim Sponshaus spielt dabei eine zentrale Rolle. Es hat sich zu einer lebendigen internationalen Begegnungsstätte gemausert. Regelmäßig treffen sich hier Schulklassen aus dem Saarland, aus Polen, Frankreich und der Ukraine zu gemeinsamen Projektwochen. Die UNESCO setzt auf die Einrichtung ebenso wie das deutsch-polnische Jugendwerk. Deshalb setzt der Vorsitzende der deutsch-polnischen Gesellschaft im Saarland, Theophil Gallo, weiterhin auf Dialog.
Wenn ich die Partnerschaft einfriere oder abbreche, reiße ich Brücken ein.
Gallo ist Landrat im Saar-Pfalz-Kreis und besucht regelmäßig Schulen in seinem Landkreis. Diese Woche war er im Homburger Christian-von-Mannlich-Gymnasium zu Gast. Im Leistungskurs Geschichte kam er auch auf Polen zu sprechen.
Wir pflegen eine Partnerschaft seit 20 Jahren zu dem Landkreis Przemyśl. Wir werden jetzt eine neue Partnerschaft bekommen mit einem Landkreis, der sich Weinsud nennt. Wir haben eine Partnerschaft mit einem ukrainischen Rajon. Warum so viel? Weil wir mehr machen müssen. Partnerschaften sind Plattformen des Dialogs.
Ob es verhindert werden kann, dass der politische Konflikt auch auf die gesellschaftliche Ebene hinüberschwappt, ist noch nicht ausgemacht.
Also ich persönlich würde es eher so sagen, dass die Schulen auf jeden Fall sich das selber angucken sollten, dort in den Ländern selbst. Klar, die Politik kann natürlich entscheiden, wir brechen den Kontakt ab, aber ich finde, dass jeder noch mal selber für sich entscheiden sollte, schließe ich mich dieser Meinung an oder nicht.
Manchmal sei es aber einfach nötig, Flagge zu zeigen, glaubt Maximilian.
Natürlich ist es immer so, dass eine Partnerschaft auch verbinden kann. Aber ich glaube, bei solch entschlossenen Leuten, die wirklich das mit ihrem Gewissen vereinbaren können, dass sie solche schwulen- und lesbenfreie Zonen einrichten, dass man da mit Worten nicht mehr viel ändern kann und dass die in ihrer Meinung so entschlossen sind, dass es da keinen Sinn mehr ergibt, großartig eine Partnerschaft aufzubauen, weil sie sich ja bewusst sind, welchen Schritt sie damit gehen, weil sie bewusst sind, dass sie damit ganze Bevölkerungsgruppen stigmatisieren und weil es ihnen schlichtweg egal ist.
Man dürfe den Provokationen nicht auf den Leim gehen, argumentiert hingegen der Landrat.
Wir haben keine Zeit, um Exempel zu statuieren. Da wird sich die polnische Seite nicht beeindrucken lassen. Im Gegenteil, das ist ja das, was man eigentlich will, dass man spaltet mit solchen Maßnahmen. Das ist für mich sowas von offensichtlich, dass da auch provoziert wird.
Eine einfache Lösung, wie auf die polnischen LGBT-Beschlüsse reagiert werden soll, zeichnet sich im Saarland nicht ab. Noch setzt man auf Dialog.
Und das war's von Deutschland heute. Gleich nach den Nachrichten hören Sie Campus und Karriere. Und da gibt's aktuelle Informationen von der Pressekonferenz des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten zu den Schulschließungen im bevölkerungsreichsten Bundesland. Außerdem empfehle ich unser Wochenendjournal morgen ab 9.10 Uhr über die Proteste der Landwirte gegen die Agrarwende. Mein Name ist Ute Meier. Ich sage Tschüss, wünsche ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund.